von vorne. Und so hat mich jemand gefragt, was ist der Unterschied zwischen der Taube und der Turteltaube? Ihr erinnert euch, es gab ja das Opfer, was im Tempel gebracht werden sollte, und da stand da eben eine Taube oder eine Turteltaube. Und dem bin ich nachgegangen, das ist nämlich der Unterschied. Also der Begriff, der da im Griechischen steht für Taube, das meint die Haustaube. Also die Taube, die gezüchtet wird, die man als Brieftaube zur Speise, zum Verspeisen oder so weiter züchtet. Und dann gibt es noch verschiedene andere Taubenarten in Israel. Und eine davon, das ist die Streptophilia tortur. So heißt die auf Latein. Also wenn ihr die in irgendeinem Buch lesen wollt, das ist diese Taubenart. Die gibt es auch. Das ist eine Art Wildtaube, die es in Israel gibt. Und die war eben auch erlaubt, als Opfer zu bringen. Also entweder diese Haustaube oder diese Art von Wildtaube. Es gibt auch noch andere Taubenarten in Israel, aber die durfte man nicht. Also nur diese beiden. Nicht? Das also als Klärung für die Frage, welche Tauben man denn da geopfert hat und warum Tauben und Turteltauben. Ja. Dann waren wir das letzte Mal stehen geblieben bei dem Auftreten Jesu in Kapernaum. Das war Lukas Kapitel 4. Nachdem dort auch das erste Mal die Jünger, insbesondere der Simon Petrus, auftaucht, geht das gleich im Kapitel 5 weiter. Dort ist nämlich Petrus mit einigen seiner Brüder unterwegs auf dem See Genezareth und fischt. Und wir kennen dann den Bericht, Jesus tritt dort dazu, und nachdem sie erfolglos waren in der Nacht, gibt er ihnen eine Anweisung. Sie fangen dort eine riesige Menge von Fischen und sind beeindruckt, weil sie hier sehen, das ist ein Hinweis Gottes gewesen. Das kann man normalerweise nicht wissen, normalerweise gibt es da keine. Jesus wusste, wo die Fische sind, und sie nehmen das als Hinweis, da spricht Gott zu ihnen in Jesus Christus. Wir haben dann auch noch eine andere Premiere, nämlich ab Kapitel 5, Vers 12. Dort wird dann das erste Mal ein Aussätziger erwähnt. Aussatz ist ja eine ganz entscheidende Krankheit in Israel gewesen, die nicht nur den Menschen körperlich leiden lässt, sondern die ihn zum Aussätzigen macht. Das heißt, zu demjenigen, mit dem niemand mehr was zu tun haben will, der außen von der Gesellschaft ausgeschlossen ist, weil man meinte, sich zu verunreinigen, wenn man einen Aussätzigen angefasst hat, und weil der Aussatz sehr ansteckend gewesen ist und sich die Menschen dadurch schützen wollten. Wir haben dann noch einmal ein weiteres Wunder Jesu, und zwar eine Heilung, die uns ausführlich beschrieben wird, ab Vers 17. Und das möchte ich jetzt lesen. Kapitel 5, Vers 17 bis Vers 26. Lukas 5, Verse 17 bis 26. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, als Jesus lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Stehe auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett auf, dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Soweit zu unserem Text heute Morgen. Wir sehen hier einen Hinweis nebenher, dass die Wirksamkeit Jesu sich schon sehr stark verbreitet hat. Also er ist jetzt nicht nur in einem kleinen Gebiet in Galiläa bekannt, es sind jetzt nicht nur die Leute aus Kapernaum, wie noch bei der Heilung, die wir in Kapitel 4 gesehen haben. Hier wird insbesondere erwähnt, dass dort die Schriftgelehrten und Pharisäer dazu gekommen sind. Übrigens wird das hier so zum ersten Mal erwähnt, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer Hörer Jesu sind. Vorher sind die scheinbar noch nicht dabei, aber wir müssen uns das so vorstellen. Jesus fängt an zu heilen. In Nazareth, in Kapernaum, auch in anderen Städten. Jetzt bekommen davon die Pharisäer in den Machtzentralen mit. Und sie sehen, das könnte eine Bedrohung für ihre Position sein. Also schicken sie ein paar Abgesandte, die sollen Jesus mal beobachten, um zu sehen, was das für einer ist. Ist das alles koscher? Ist das alles in Ordnung? Oder muss man gegen den vorgehen? Und deshalb sind sie jetzt dabei und sitzen unter den Zuhörern Jesu, um zu sehen, ist er rechtgläubig oder vertritt er möglicherweise eine Irrlehre? Kann man ihn weiter predigen lassen oder nicht? Pharisäer und Schriftgelehrte gab es damals in fast jedem Ort, denn die waren zuständig für die Verwaltung der Synagoge, unter anderem. Sie waren auch verantwortlich für die Abfassung von Urkunden, weil sie konnten schreiben, nicht alle anderen konnten schreiben. Sie waren ebenfalls zuständig, um die Kinder im alttestamentlichen Gesetz zu unterrichten. Auch das hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten gemacht. Also die gab es schon überall. Deshalb erwähnt Lukas hier insbesondere, dass es nicht nur die Pharisäer aus Kapernaum gewesen sind oder Nazareth, sondern Pharisäer abgesandt aus ganz Galiläa, aus ganz Judäa und dann sogar aus Jerusalem, da wo das Zentrum ist, da wo die religiöse Verwaltungsmacht sitzt. Diese Pharisäer kennen wir ja. Wenn wir in der Bibel lesen, die tauchen häufiger einmal auf. Was sind denn das eigentlich für Leute? Meistens schneiden die ja im Neuen Testament nicht ganz so gut ab. Irgendwie haben wir schon den Eindruck, das sind ja von vornherein die Gegner Jesu. Das war allerdings nicht festgelegt, das hätten die nicht sein müssen. Eigentlich waren die Pharisäer nämlich fromme, vorbildliche Menschen gewesen. Pharisäer gibt es im Alten Testament nicht, Schriftgelehrte gibt es dort auch nicht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind eigentlich erst entstanden, aufgekommen, diese Gruppierungen, nach der babylonischen Gefangenschaft. Als die nämlich im Jahr 538 vor Christus zu Ende ist, da ziehen die Israeliten, wieder, also die Juden, wieder zurück in das verheißene Land. Und sie wissen aber, dass sie erstmal in der Gefangenschaft waren, einige bei Babylon zurück. Die anderen, die da hinkommen, wissen, dass sie abhängig sind vom babylonischen Weltreich. Da ist nicht viel von der nationalen Identität, von dem, wie man sich definieren kann. Ich bin Jude, weil wir ein so großes Reich haben, weil wir so mächtig sind. Das wirkt da nicht mehr. Ab diesem Zeitpunkt merken wir auch, dass immer stärker das Beachten der alttestamentlichen Gesetze, dass überhaupt die Offenbarung Gottes im Alten Testament tritt für die Juden als Identifikationsmerkmal, also das, woran sie sich festmachen, daran man sich festhalten, steht in den Vordergrund. Das führt auch dazu, dass man sich immer intensiver mit den Schriften des Alten Testaments beschäftigt. Und dann gibt es einige Gruppen, die sich das zum Lebensziel gesetzt haben. Und die wollen jetzt auch ganz genau wissen, was Jesus den Menschen heute zu sagen hat. Und dann genügt ihnen häufig das nicht, wie vage und oberflächlich das im Alten Testament gesagt wird. Beispielsweise wird ja im Alten Testament gesagt, du sollst den Sabbattag heiligen und du sollst eben an dem Sabbat nicht arbeiten. Ja, und jetzt ist die wichtige Frage, ja, was ist denn dann eigentlich Arbeit? Also, wenn ich meinen Garten umgrabe, ist das Arbeit oder nicht? Ja, würde vielleicht jemand argumentieren, das kennen wir auch als Christen, können wir so argumentieren, nicht? Ich sitze den ganzen Tag im Büro und wenn ich jetzt im Büro sitze, dann ist das ja für mich ein Ausgleich, nicht? Dann kann ich mich richtig erholen, wenn ich den Garten umgrabe. Also für mich ist es dann keine, aber für den Landschaftsgärtner, der hat das ja als Beruf. Also wenn der seinen Garten umgräbt, dann ist es Sünde und Arbeit. Ja, dann merkt man, das ist auch irgendwie schlecht, nicht? Ja, welchen Beruf darf man haben, um was zu tun? Aber das muss man doch genau fassen. Also hatten die Pharisäer damals sich darüber Gedanken gemacht, wie kann man das nun besser fassen? Und dann hatten sie allein 39 Kapitel mit ganzen Auflistungen von Hunderten von verschiedenen Handlungsweisen. Was ist nun am Sabbat erlaubt und was nicht? Das wurde aufgeteilt nach Hausarbeit, Berufsarbeit und so weiter. Nur einen kleinen Ausschnitt davon möchte ich euch einmal vorstellen, um zu zeigen, wie detailliert und genau sie sich damit beschäftigt haben. Also es ist beispielsweise nach Jeremia 17, Vers 21 bis 24 verboten, am Sabbat Lasten zu tragen. Ja, jetzt könnte man sagen, es ist ja eindeutig, also Lasten tragen nicht. Ja, aber ab wann ist etwas eine Last? Also beispielsweise, wenn ich meine Brille auf der Nase trage, darf ich das am Sabbat tun oder nicht? Das ist ja eine Last, die ich trage, nicht? Ja, das haben sie dann ganz genau überlegt, was da nun eine Last ist. Also, wenn man ein Nahrungsmittel getragen hat, was schwerer war als eine Feige, dann ist das eine Last, die man nicht tragen darf. Wenn ein Schneider am Sabbat eine Stecknadel in seine Kleidung steckt, dann ist das eine Last, die er nicht tragen darf, sonst ist es Sünde. Dann, wenn du mehr als einen Schluck Milch herumträgst, in deiner Wohnung oder draußen, ist es auch Sünde. Wenn du ein Stück Papier nimmst, was größer ist als eine zollamtliche Erklärung, dann ist es Sünde. Wenn du mehr Tinte mitnimmst als für einen Brief üblich, also für zwei Briefe zum Beispiel, dann ist es Sünde. Jetzt merken wir schon, das Ganze wird schwierig, nicht? So zu leben überhaupt, das alles zu beachten, wird schwierig. Ja, dann wurde auch noch gesagt mit dem Heilen, nicht? Hier heilt ja Jesus auch, und wir haben früher geschehen, schon gesehen, heilt er am Sabbat, er bekommt da Probleme mit den Pharisäern. Auch da hatten sie ganz genaue Regeln. Unter Lebensgefahr, wenn einer unter Lebensgefahr ist, dann darfst du diese Lebensgefahr abwenden. Du darfst aber nicht mehr tun, als die Lebensgefahr abwenden. Also du darfst ihn nicht ganz heilen oder ins Krankenhaus bringen oder so. Nein, nur, dass er diesen Tag noch überlebt, und dann darfst du ihn am nächsten Tag ins Krankenhaus bringen. Zum Beispiel, wenn einer Ohrenschmerzen hat. Sie haben das ganz genau alles gemacht. Bei Ohrenschmerzen, du darfst Watte in die Ohren stecken, aber an der Watte dürfen keine Medikamente sein. Also Watte reinstecken, damit es nicht so schmerzt, aber Medikamente, die es heilen, das geht nicht. Und da merken wir, das Leben wird ja unheimlich kompliziert. Also vielleicht nur eine kleine Geschichte, die ich erlebt habe. Ich habe während meines Studiums ein paar Jahre in einem Hotel gearbeitet, einem vornehmen Basler Hotel. Und da kamen dann insbesondere im Sommer, wenn nicht so viele Geschäftsreisende da waren, kamen dort jüdische Reisegruppen aus Israel. Und da waren dann auch immer einige orthodoxe Reisegruppen. Die hatten so eine Tour durch ganz Europa gemacht. Und meistens war das dann so am Tag vorher, dann waren sie da in Rom, sind dann da durchgefahren, irgendwie Luzern, die schöne Holzbrücke angeschaut, in Basel übernachtet und am nächsten Tag in Paris, nicht? Also eine Woche ganz Europa. Und dann waren sie eben da übernachtet, und häufig war es gerade so, dass sie am Freitagabend bei uns angekommen sind. Und Freitagabend ist Beginn des Sabbats. Also erstmal, das war ein ganz großer Aufwand, die haben nicht von dem Geschirr gegessen. Also das war bestes Porzellan, natürlich alles vollkommen sauber, alles super gemacht, aber davon dürfen sie nicht essen, weil es könnte einmal sein, dass irgendwann mal jemand von diesem Teller Fleisch und dann jemand ein Milchprodukt gegessen hat. Und dann ist der Teller für alle Zeit verunreinigt, den kann man nicht mehr sauber machen, da hilft keine Spülmaschine, kein Desinfektionsmittel, der ist verunreinigt, den kann man nur wegschmeißen. Also haben sie immer nur vom Plastikgeschirr gegessen. Jetzt übernachtest du in einem 5-Sterne-Hotel, kriegst das beste Essen und hast dann so einen läbberigen Plastikteller, nicht? Aber dafür bist du rein, dafür ist es rein, nicht? Aber noch eine andere Sache war da. Ich war also dort an der Rezeption, wenn die Leute gekommen sind, war immer ganz klar, dann stellte ich mich an den Fahrstuhl. Und so wie zufällig drücke ich auf die Fahrstuhltür, damit die Leute ein- und aussteigen können, weil die Rabbinen heute, die sich auch noch mit diesen Fragen beschäftigen, die haben eben festgelegt, Knopfdrücken ist Arbeit. Ja, deshalb, die durften mit ihrem Gepäck bis in den 5. Stock hochlaufen, die Treppe, das ging, das war keine Arbeit nach ihrer Definition, aber beim Fahrstuhl den Knopf zu drücken, das ist Arbeit. Aber da wir ja ein vornehmes Hotel waren, deshalb haben wir gedacht, naja, als Service machen wir das so. Dann habe ich mich dahingestellt, immer wenn jemand kam, habe ich den Knopf gedrückt, dann sind sie eingestiegen, ohne was zu sagen, und dann sind sie mitgefahren. Problem noch aber, auch wieder Gesetze der Rabbine, nicht des Alten Testaments, aber der Rabbinen, wenn sie mir jetzt sagen, an welchem Stock sie aussteigen wollen, dann verleiten sie mich als Heiden am Sabbat zu arbeiten, dann begehen sie auch eine Sünde. Also durften sie mir nicht sagen, wo sie aussteigen mussten. Was habe ich dann also gemacht? Dann habe ich an jedem Stockwerk gehalten, an jedem Stockwerk gehalten, und irgendwann sind sie dann ausgestiegen. Ja. Ja. Ja, also da merkt ihr, das Leben ist kompliziert, nicht, wenn man nach diesen Maßstäben lebt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, solche Gesetzesspezialisten, die sind jetzt da und wollen das Haar noch spalten bei dem, wo sie Jesus zuhören. Nicht? Daher auch ihr Problem. Eigentlich waren das die frommsten Leute der damaligen Zeit. Also die es wirklich ganz ernst genommen haben. Es gab da ja auch noch ganz verrückte Sachen. Es gab zum Beispiel dann die wundgeschlagenen Pharisäer. Habt ihr von denen schon mal was gehört? Wundgeschlagene Pharisäer. Es gab eben viele Untergruppen noch. Bei denen war das so, die haben gesagt, wer mit einer Frau umgeht, also wer mit ihr spricht oder so, der verunreinigt sich. Weil Frauen, naja, die sind halt ein bisschen unrein nach ihrer Vorstellung gewesen. Und deshalb haben sie gesagt, ja, aber es ist ja noch extremer. Nicht nur, wenn ich mit der Frau spreche, schon wenn ich die Frau sehe, könnte ich mich ja verunreinigen durch die Augen, wenn ich sie anschaue. Also, was muss ich machen? Sobald irgendwie ich nur ahne, dass da eine Frau vorbeikommen könnte, schließe ich die Augen, damit ich sie nicht sehe. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum sie die wundgeschlagenen Pharisäer sind. Das heißt, dann gehen sie mit zu den Augen, dann fallen sie auf die Nase oder laufen gegen die Hauswand, nur um die Frau nicht zu sehen. Ja, also solche religiösen Spezialisten, die kommen jetzt zu Jesus und wollen ihn einer TÜV-Prüfung unterziehen. Also ganz genau sehen, hält er sich auch an die Regeln. Diesen Hintergrund, den müssen wir im Kopf haben, immer wenn die Pharisäer auftauchen. Nicht, um sie abzuurteilen, die haben sie ernst gemeint. Und Jesus honoriert auch das, dass sie es ernst gemeint haben. Aber wir müssen dabei sehen, wenn Jesus sich gegen die Pharisäer stellt oder wenn wir diese typischen Antithesen haben, also die Alten haben euch gesagt, ich aber sage euch, dann ist das nicht eine Wendung Jesu gegen das Judentum oder die Offenbarung des Alten Testaments, sondern das ist eine Wendung Jesu gegen die falsche Interpretation der Pharisäer. Die haben das Alte Testament genommen und haben dann alles Mögliche ausformuliert. Uns sollte das heute eine Warnung sein, nicht zu sehr Gottes Gebote ausformulieren zu wollen, über das hinaus, was in der Bibel steht. Also, dass wir immer im Kopf haben, Gott gibt uns Leitlinien, an denen sollten wir festhalten. Die sollten wir auch nicht verändern. Wenn was deutlich in der Bibel steht, dann sollten wir uns daran halten. Aber wir sollten das nicht noch weiter einengen, als Gott es tut. Also irgendwelche zusätzlichen Sachen da hineinnehmen. Das gibt es in einigen Gemeinden, auch für einige Christen, die dann neben der Bibel noch einen ganzen Katalog von zusätzlichen Geboten haben, die so in der Bibel gar nicht drinstehen. Und das sollten wir nicht haben. Da machen wir Gott eine Unehre, wir engen Leute ein, wir nehmen zu dem Evangelium noch etwas hinzu und manchmal können die Leute das gar nicht mehr unterscheiden. Ich erinnere mich da an eine junge Frau, die habe ich im Zug getroffen, ich war gerade von einem Vortrag zurückgekommen mit dem Zug und bis Bielefeld saß sie dort neben mir. Und dann hatten wir uns etwas unterhalten. Ich habe sie auch gefragt, ja, wie das mit dem Glauben und so aussieht. Und dann sagte sie, ja, also vom Glauben hält sie nicht so viel, aber sie hat Eltern und die gehen in eine Sekte. Da habe ich mir gedacht, ja, Sekte, interessant, werde ich mal fragen, was das für eine Sekte ist. Und diese Sekte ist dann eine Spätaussiedlergemeinde in Bielefeld gewesen. Also das ist natürlich keine Sekte gewesen, aber sie hatte den Eindruck, warum? Das Einzige, was sie mitbekommen hatte, sind alle möglichen Verbote, was man nicht tun darf. Die Frau hat nie genau begriffen, was es eigentlich bedeutet, gerettet zu werden. Also, sie hat mir da nicht genau beschreiben können, welche Gemeinde das ist, ist ja auch egal. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, also diese böse Gemeinde, aber der Gemeinde, ich sage ihr auch nicht, dass sie das nur so gepredigt haben. Aber das ist bei ihr nur so angekommen, deshalb wollte sie nichts mehr davon wissen. Zum Beispiel ist eine Sache, sie hat gesagt, ja, das war immer ganz klar, natürlich als Frau, man muss lange Haare haben und einen Rock tragen und alles und diese ganzen Sachen. Und das war bei ihr hängen geblieben. Von Erlösung durch Jesus Christus und Sünde, keine Ahnung. Und da merkt man, das kann dahin kommen. Dass in deiner Gemeinde vielleicht das andere schon erwähnt wird, aber so viel Wert auf diese Fragen gelegt wird, dass die Leute, die Jugendlichen, die aufwachsen oder die Fremden, die hinzukommen, den Eindruck haben, das sei das Wichtigste, was in der Bibel steht. Obwohl diese ganzen Sachen ja gar nicht in der Bibel stehen. Also ich meine, manche stehen in der Bibel, andere stehen nicht in der Bibel. Wir wollen uns jetzt auch nicht darüber unterhalten, wie muss eine Frau gekleidet sein und wie muss sie die Kopffrisur haben und sowas. Das wäre ein anderes Thema. Ich möchte euch nur zeigen, es kann auch die Gefahr sein, dass wir heute in solch ein Pharisäertum hineinkommen. Also, das jetzt die Frage, wer ist da eigentlich? Nicht nur irgendwelche Pharisäer, sondern die Pharisäer aus Jerusalem, aus Judäa, Jesus ist bekannt und diese Spezialisten, die kommen zu Jesus, um ihn zu überprüfen und wir sehen das ja nachher auch, dass wir ihnen ganz spezielle Fragen stellen, die wollen wir noch etwas näher untersuchen. Dann sind die jetzt mit Jesus in einem Haus. Wir können davon ausgehen, das war wahrscheinlich das Haus Jesu, in dem er wohnte. Denn damals war es so, man mietete keine Häuser, das war eine große Ausnahme, man hat halt welches gebaut, die waren auch relativ günstig, denn das war ja nicht so großzügig, wie wir heute bauen. Ein normales Haus war einfach mit Lehmwänden gebaut, die hat man ein bisschen verstärkt, oben ein paar Balken drüber gelegt, deshalb konnte man ja so einfach auch das Dach hier durchgraben, wie wir da lesen, weil das eben relativ einfach gebaut war. Heute würden wir sagen, ja, das ist so ein Gartenschuppen, nicht? Also man hat auch einige dieser älteren Häuser ausgegraben, vielleicht interessiert euch das ja, die hatten so eine durchschnittliche Seitenlänge, also quadratisch meistens durchschnittliche Seitenlänge von 5,5 Meter. Also das ist nicht so wahnsinnig viel und hat nur einen Raum in der Mitte. Und jetzt können wir mal überlegen, wenn dieser ganze Raum voll ist, da steht ja, die sitzen über um Jesus herum, nicht nur die Pharisäer, auch noch andere Leute und wahrscheinlich noch draußen vor der Tür, dass da, wo dann hinterher die Freunde des Lahmen kommen, ihn sie gar nicht reinbringen können. Man hat mal so einen Test gemacht, versucht zu sehen, wie viele Leute da reinkommen. Also wenn sie noch einigermaßen stehen, so rund 50 Leute passen in das Haus hinein. Und dann können wir uns vorstellen, Jesus predigt da regelmäßig. Wir lesen das ja auch im Kapitel 4, dass er regelmäßig am Sabbat unterrichtete und predigte. Jetzt ist mal wieder so eine Schulungsstunde, die Pharisäer haben sich eingeführt. Und dann 50, 60, 70, vielleicht 100 Leute draußen noch vor den Fenstern und vor der Tür. Sie stehen da und wollen zuhören, was Jesus so zu lehren hat. Eine regelmäßige Lehrunterweisung. Und jetzt kommen dabei auch noch die Pharisäer dazu. Das ist die Ausgangsposition, mit der wir hier zu tun haben. Nun, vielleicht habt ihr euch die Frage gestellt, wenn da steht, und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Was bedeutet denn das eigentlich? Heißt das vielleicht, dass die Kraft Gottes nicht immer mit Jesus war? Dass besonders erwähnt wird, jetzt war die Kraft Gottes mit ihm und deshalb konnte er heilen? Hört sich ja fast so an, nicht? Aber das ist damit eigentlich nicht gemeint. sondern hier soll nur der Ursprung seiner Vollmacht herausgehoben werden. Also es soll gesagt werden, Jesus tut das nicht aus eigener Machtvollkommenheit, sondern aus der Kraft Gottes. Aber hier wird ja keine Aussage dazu gemacht, dass sie einmal da ist und einmal nicht da ist, sondern es wird einfach festgestellt, die Kraft Gottes ist da und er kann heilen. Und das ist ja auch das, was Jesus selbst betont, dass er den Willen des Vaters tun will, dass er sich immer wieder dem Vater unterordnet, obwohl er selbst Gott ist. Also hier, die Kraft Gottes ist bei ihm. Und das ist ja auch selbstverständlich, auch heute, wenn wir beten, dass ein Mensch geholfen wird, dass ein Mensch geheilt wird, dann muss das ja durch die Kraft Gottes getan werden. Vers 18. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn, also vor Jesus zu legen. Hier lag der nicht auf einem Bett, wie wir das heute kennen. Das ist ja auch etwas mühsam zu transportieren, sondern damals schliefen die Leute auf Matten. Und hier war der entweder so auf einer Art Trage, also so wie man heute Kranke transportiert, oder einfach auf seiner Matte, das wird das Einfachste gewesen sein, so wie eine Hängematte. Nicht? Die packten dann diese Matte vorne und hinten und trugen den dahin. Und dann steht da, sie kamen nicht zu Jesus. Warum? Die Leute wollten alle zuhören, draußen vor der Tür saßen welche, innen war alles voll, sie kommen einfach nicht rein, sie wollen aber jetzt zu Jesus, weil sie wollen, dass ihr Freund geheilt wird. Der Glaube, den Jesus hinterher lobt, zeigt sich insbesondere durch die Zielstrebigkeit, mit der sie vorgehen. Also der Glaube hat hier auch an dieser Stelle nichts damit zu tun, dass bewertet wird, wie stark waren sie davon überzeugt, dass Jesus der Messias war. Oder wie stark waren sie überzeugt, dass Jesus ihn heilen konnte. Sondern einfach, sie wollten das ausprobieren. Der Glaube zeigt sich hier einfach darin, dass sie sich nicht durch irgendwelche Nebensächlichkeiten abhalten lassen, sondern sie vertrauen Jesus so viel. Oder sie hoffen darauf, dass sie dort auf das Dach des Hauses gehen und dort sich einen Zugang verschaffen. Nun, wir können uns das ja auch plastisch vorstellen. Die Häuser damals in Israel, die waren Flachdächer. Da hatte man Balken, die waren meistens leicht geneigt, damit, wenn es mal geregnet hat, das Wasser abgeflossen ist. Zwischen diesen Balken hatte man Zweigen und Binsen geflochten und das Ganze mit Lehm verschlossen. Manches Mal hatte man auch Lehmziegeln, die man gebrannt hat, die man da oben drauf gelegt hat. Häufig hatte man, wenn man in der Nacht schlafen wollte und so ein bisschen kühl haben wollte, lesen wir auch im Alten Testament, beispielsweise bei Elia, ist man ins Obergemach gegangen. Obergemach hieß einfach draußen an der Hauswand, hatte man eine Treppe gemauert und konnte dann von draußen oben auf das Dach hinaus und da war es halt ein bisschen kühler und als in dem stickigen Raum, den man unten gehabt hat. Und auf dieses Dach steigen sie also drauf und es war damals durchaus, manches Mal hat man solche Dächer abgedeckt. Das war also nicht vollkommen außergewöhnlich, wenn man beispielsweise ein größeres Möbelstück gehabt hat. Die Türen waren klein und eng, dann hat man das oben Dach abgedeckt und von oben reingelassen. Ich habe gelesen, dass es auch so üblich war, wenn man mal jemanden in den Sarg beerdigt hat. Nicht alle hatten sich einen Sarg leisten können, die waren meistens auch zu sperrig, hat man auch das Dach abgedeckt von oben rein und dann den da reingepackt. Also das gab es scheinbar öfter, sodass die Leute nicht so verwundert sind, gewesen sein werden, wie wir heute wären. Nicht? Also wenn ihr in eurem Haus seid, oder wenn jetzt hier plötzlich jemand anfängt, oben zu hämmern da, nicht? Und dann splittern da die Balken und so, um hier runterzukommen, das würde uns verwundern. Also würden wir wahrscheinlich uns eher wundern als die Leute damals, die natürlich haben das auch nicht so angenehm empfunden, da bröckelt dann der Lehm runter auf deine Köpfe und du willst Jesus zuhören, das lenkt ja alles ab. Aber die wollen jetzt zu Jesus, die wollen nicht warten, bis das zu Ende ist, sie haben etwas Dringendes vor, der Glaube zeigt sich eben durch diese Zielgerichtetheit. Dann, und als er den Glauben sah, sprach er, als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Hier bekommen die Freunde und der Mann eigentlich mehr als das, um das sie bitten wollten. Denn das, was sie bitten wollten, ist ja eigentlich nur, dass dieser Mann geheilt wird. Aber das, was Jesus hier zuerst tut, möglicherweise zu ihrer Überraschung, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Naja, das ist ja jetzt auch so eine Sache. Erst einmal haben die Pharisäer etwas zu kritisieren. Zweitens könnten wir sagen, das kann ja jeder sagen. Dann kann man das überprüfen, dass die Sünden wirklich weg sind. Kannst du sagen, ja gut, ich fühle mich gut und so, aber das ist ja hier ein bisschen schwierig, nicht? Deshalb so ganz zufrieden scheinen die Freunde nicht zu sein und die Pharisäer haben auch etwas zu bemängeln, aber im Grunde müssten wir sagen, hier wird ihnen mehr gegeben, als sie eigentlich haben wollen. Hier wird Jesus auch nochmal hervorgehoben, dann im Folgenden, als Menschensohn, der eben Sünde vergibt. Sünde vergibt, ohne dass Opfer oder Reue oder Bekehrung stattfindet. Hier sehen wir, in der Vollmacht scheint das Jesus möglich zu sein. Durch das Vertrauen, was sie auf ihn setzen, scheint das möglich zu sein, dass er ihnen Sünde vergibt. Und wir sehen hier auch, dass es im weiteren Verlauf des Lebens Jesu eine vorhergehende Sündenvergebung ist, mit dem Wissen, dass er selbst sein Leben für die Sünde auch dieser Menschen, die da gekommen sind, gegeben hat. Körperliche Heilung wäre hier für den Menschen selbst zu wenig. Wir lesen auch, dass hier das erste Mal die ja schon in den vorherigen Kapiteln angekündigte Sündenvergebung praktiziert wird. Wir lesen das an verschiedenen Stellen, im Kapitel 1, Vers 69, 2, Vers 11 oder 2, Vers 30, dass gesagt wird, das Heil und die Sündenvergebung wird durch den Messias gegeben. Hier das erste Mal vergibt Jesus wortwörtlich, so wie er das sagt, die Sünde. Und das, was uns auch auffällt, ist, hier steht, als Jesus ihren Glauben sah. Hier ist also von der Mehrzahl die Rede. Wir könnten uns jetzt erst einmal die Frage stellen, ist das der Glaube der Freunde, die ihn gebracht haben? Wieso kann jemand stellvertretend für andere glauben? Wie geht denn das? Ist das auch für uns möglich? Ich glaube für dich und ihr werdet alle heil und gesund und gerettet. Geht das? Nun, Glaube, wie gesagt, hat ja nichts von vornherein damit zu tun, dass jeder, der Vertrauen zu Jesus hat, auch deshalb gerettet wird. Hier geht es in erster Linie darum, Jesus ist bereit, ihnen zu helfen, weil sie das Vertrauen auf ihn geäußert haben. Und in dieser Hinsicht gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass wir für andere Menschen glauben und dann, was tun wir heute, für sie Fürbitte machen. Fürbitte gibt es ja ganz häufig. Das ist nichts anderes, als was die Freunde gemacht haben. Die sind für den Lahmen dorthin gegangen, weil er es nicht konnte und haben Jesus darum gebetet, heil den. Fürbitte können wir heute auch tun. Ich kann für irgendjemand von euch bitten. Ihr könnt Gott im Gebet für irgendjemand anders bitten. Das ist möglich und das ist das, was sie hier tun. Also es ist nicht möglich, dass ihr jemanden anders durchs Gebet dazu zwingt, dass der gerettet wird. Das geht nicht. Manche würden hier sagen, das würde ich vielleicht gerne tun. Nicht? Meine Kinder, die wollen vom Glauben nichts wissen, jetzt bete ich einmal und dann zack, plötzlich stehen sie da, wollen sich bekehren und sind gläubig. Das geht nicht. Aber das, was möglich ist, wir können Fürbitte machen. Das tun die hier auch. Und wenn wir nämlich diese Sie sehen, Plural, das schließt ja den Laden nämlich mit ein. Das heißt, Sie, die ganze Gruppe. Das ist nicht eben nur das, was ich jetzt sage, als Stellvertretende. Es ist eine stellvertretende Bitte und ein stellvertretender Einsatz, weil der nicht selbst laufen kann, bringt die denn her. Aber hier, er sieht das Vertrauen von all denen, von dem Lahmen und von den Freunden. Und deshalb reagiert Jesus darauf. Ja, dann haben wir Vers 21. Und die Schriftgelehrten Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Wer ist der, der Gotteslästerung redet? Wie kann jemand anders Sünden vergeben? Oder wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Die Schriftgelehrten haben hier ein Problem, ein theologisches. Natürlich, sie achten ja auch ganz genau darauf. Sie wissen aus dem Alten Testament, Sündenvergebung ist nur durch Gott möglich. Hier vergibt jemand Sünde. Entweder muss das ein Scharlatan sein, ein Lügner, ein Gotteslästerer, oder wenn er das wirklich tut, dann müsste er Gott sein. Das ist ein Problem. Manche der Rabbinen gingen sogar davon aus, dass selbst der Messias, wenn er kommt, keine Sünden vergeben könne, sondern nur Gott alleine. Hier ist also, dass Jesus, also das, was im Alten Testament möglich war, dass jemand im Namen Gottes Sündenvergebung zugesprochen hat, so wie heute ein katholischer Priester. Nicht? Wenn der katholische Priester in die Beichte geht, der sagt ja nicht, ich vergebe dir die Sünde, sondern er sagt, er spricht die Vergebung Gottes im Namen Gottes zu. Nicht? Also deine Sünden sind dir vergeben, aber weil Gott sie vergibt, nicht weil der Priester sie vergibt, das kann der nicht. Also zumindest das katholische Lehre. Und so war es auch bei den Rabbinen. Die sind davon ausgegangen, der Messias, wie auch irgendein Prophet, der kann Sündenvergebung zusprechen, aber die wirklich geben, das kann nur Gott. Und hier sagt ja Jesus, ich vergebe dir die Sünde. Also deine Sünden sind dir vergeben. Er tut das, das ist aber nicht möglich nach ihrer Auffassung. Und weil er andere, also erstmal ist eine Missachtung Gottes, das heißt es ist Blasphemie, Gotteslästerung, und weil er ja noch andere dazu verführt, indem er es öffentlich macht, ist es eine doppelte Sünde, die er dort begeht. Also das ist ihr Problem. Jesus sieht dann in ihr Herz hinein. Jesus merkt ihre Gedanken. Wir sehen hier wieder übernatürliche Fähigkeiten Jesu. Er hört nicht nur das, was sie sagen, ist ja auch ein großes Getümmel, da sind ja viele andere Leute noch. Und er sieht auch in ihr Herz hinein. Und er sprach zu ihnen, was denkt ihr in eurem Herzen? Und in dem Herzen der Menschen, das haben wir vorher schon gesehen, das sind diese bösen Gedanken. Vorstufen für die reale Sünde, die hinterher entsteht. Und wir merken ja auch, die Pharisäer gehen schon mit einem kritischen Blick dahin. Sie wollen sich eigentlich gar nicht überzeugen lassen. Sie warten nur darauf, dass Jesus etwas Schlechtes, Böses tut. Und der Gedanke, der dahinter steht, ist ja noch ein anderer. Nämlich, wenn jemand solch einen Lahmen heilt, also wenn jemand einen solchen Lahmen heilt, dann kann der ihm die Sünde möglicherweise vergeben. Warum? Nun, damals gingen die Pharisäer davon aus, dass die meisten Krankheiten von Sünde verursacht sind. Wir wissen das auch, da wird doch mal ein Kranker, begegnet Jesus und dann ist es so, die Jünger fragen, ja, wer hat denn jetzt gesündigt, er oder seine Eltern? Für die war ganz klar, Krankheit von Sünde verursacht. Ja, nun ist er ein Problem. Wenn dieser Mann wirklich aus der Kraft Gottes einen Schwerkranken, lange Kranken gesund machen kann, und wenn normalerweise eine Sünde dahinter steht hinter der Krankheit, ja, dann müsste der doch erst die Sünde beseitigen, damit er gesund werden kann. Ist das klar, der Gedanke? Also wenn die Sünde die Krankheit verursacht, dann kann der nur wieder gesund werden, wenn die Sünde auch vergeben ist, beseitigt ist. Wenn dir jetzt ein Schwerkranken, der nachweisbar schwerkrank war, gesund macht, dann muss er auch die Macht haben, ihm die Sünde zu vergeben. Und das ist der Gedanke, warum Jesus jetzt sagt, was ist denn schwerer? Und hinterher den Mann auch heilt. Er heilt den Mann zum Zeichen zu sagen, seht ihr, ich habe ihm wirklich die Sünden vergeben und genauso kann ich ihn auch wirklich heilen. Deshalb stellt er ihm dann auch diese Frage, was ist denn schwerer? Was ist leichter zu sagen, sind dir deine Sünden vergeben oder steh auf und geh umher? Naja, so ein kritischer Zeitgenosse für uns würde sagen, ist doch ganz leicht, nicht zu sagen, die seine Sünden sind vergeben, weil das nicht überprüfbar ist. Aber es ist ja viel schwerer zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh, weil das sieht man ja, das kann man nachprüfen. Aber jetzt sind die Pharisäer in der Zwickmühle, das dürfen sie nämlich nicht sagen. Wenn sie jetzt sagen, es ist schwerer zu sagen, geh auf, nimm dein Bett und geh, ja, dann ist ja theologisch nicht richtig, weil theologisch ist es ganz klar, Sündenvergebung ist viel, viel schwerer. Das wissen wir auch. Bestimmte Krankheiten kann zum Beispiel ein Arzt beheben. Der operiert dich, ja, aber kann der Sünden vergeben? Nee, kann er nicht. Und Sünden sind etwas Dauerhaftes, was dich von Gott trennt. Die Krankheit ist hier nur irdisch und vorläufig und die geht vorbei. Also für die theologisch war für sie eigentlich klar, das Schwerere ist das Sündenvergeben. Aber sie wollten ihm jetzt unterstellen, also hier das so sagen, das kann ja jeder, das geht ja nicht. Also sind sie jetzt in einer Zwickmühle, das geht nicht. Sie geben auch keine Antwort deshalb. Sie wissen nicht, wie sie darauf antworten sollen. Und Jesus kommt ihnen entgegen. Seine Erklärung ist etwas eine Frage. Also dieses in Fragen zu antworten, das war typisch rabbinisch. Man wollte den Leuten nicht eine fertige Antwort geben, sondern sie durch Fragen zum Nachdenken bringen. Also deshalb, wie Jesus hier jetzt antwortet, das ist typisch für die Schriftgelehrten, er lässt sich so auf ihre Ebene ein. Auch etwas, was wir lernen können, dass wir Menschen begegnen auf ihrer Ebene, so argumentieren, wie sie es verstehen, wie sie denken. Das tut er hier auch, also in der Art und Weise, in der Form, wie er das formuliert und wie er auf sie eingeht. Und jetzt übernimmt er auch noch ein rabbinisches Argumentationsmuster, indem er nämlich sagt, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh. Denn für die Schriftgelehrten gab es auch einen anderen Argumentationsgrundsatz. Und zwar, wenn jemand einen Glaubenssatz verkündigt hatte und war in der Lage, ein Wunder zu tun, dann hat das Wunder die Wahrheit dieser theologischen Aussage beglaubigt. Das war für die Pharisäer damals bekannt. Das ist sozusagen eine Art Gottesgericht. Jetzt wissen wir nicht, lügt er oder lügt er nicht. Wenn Gott übernatürlich eingreift, dann bestätigt Gott den ja. Und dann sehen wir auch, dass das, was er gesagt hat, richtig ist. Denn Gott würde ja keinen Irrlehrer bestätigen. Das geht ja nicht. Also macht Jesus genau das, was die Pharisäer als Argumentationsmuster kennen. Und wir sehen, eigentlich müssten sie jetzt überzeugt sein. Und da merken wir eben, ihre Gedanken sind so hartnäckig. Sie wollen sich gar nicht überzeugen lassen. Denn im Weiteren suchen sie dann nach neuen Punkten, wo sie Jesus etwas unterstellen können, wo sie ihm zeigen können, dass er doch nicht den richtigen Glauben hat. Dieses Frage- und Antwortmuster, das macht Jesus auch später noch in Lukas 6, Vers 3 oder 13, Vers 15 oder 14, Vers 5, da geht er ganz ähnlich vor. Wieder dieses rabbinische Frage- und Antwort-Sprechen. Also hier, er macht das Wunder und heilt den Menschen. Jetzt ist für uns natürlich die Frage, auch da, wo wir mit Krankheit zu tun haben, es sind ja einige von euch, die mit Krankheit zu tun haben, wir kennen wahrscheinlich alle Menschen oder haben in unserem eigenen Leben das schon erfahren, mit Krankheit zu tun zu haben. Wenn das irgendeine leichte Erkrankung ist, naja, ich verstauche mir mal den Knöchel oder ich habe mal eine Erkältung, das ist zwar unangenehm, aber meistens kommen wir da auch wieder gut heraus. Wie ist das aber bei schwereren Erkrankungen? Erst einmal müssen wir die Frage stellen, hat uns die Bibel überhaupt was dazu zu sagen? Und ich bin ihm einmal nachgegangen und habe festgestellt, die Bibel gibt sehr viele Aussagen über Krankheit. Also das ist eine Realität, die in der Bibel schon im Alten Testament, auch im Neuen, häufig genannt wird. Und wir finden verschiedenste Krankheitsbeschreibungen. Wir finden Ausfluss, wir finden Aussatz, wir finden Blindheit, Eiter, Fluss, verschiedene Verkrüppelungen, Behinderungen, Flechten, Schuppenflechten, Geschwüre, Beulen, Besessenheiten, Auszehrungen, Schuppenflechten, Herzinfarkt, Kahlheit wird auch als Krankheit gesagt. Oder kann ich ja nicht verstehen, nicht? Aber ja.
oder Pest oder Sonnenstich oder Magengeschwüre und so weiter. Also ich bin eben alles mal durchgegangen, habe eine ganze Menge von Krankheiten gefunden, die in der Bibel genannt werden. Und dann wird auch gesagt, dass die Leute Probleme damit gehabt haben, mit diesen Krankheiten. Das ist ja klar. Und dann wird eine ganze Menge auch von Krankheitsheilung gesagt. Zum Beispiel wird ja Gott als unser Arzt bezeichnet. 1. Mose 20, Vers 17, 2. Mose 15, Vers 26 oder Hiob 5, Vers 18. Mehreren Stellen, Gott ist unser Arzt. Also hier merken wir, im Alten Testament wird uns schon deutlich vor Augen gemalt, ja, Krankheit ist eine Realität. Krankheit ist auch eine Realität für denjenigen, der mit Gott lebt. Also nicht nur für die Ungläubigen. Nicht, dass wir einen falschen Eindruck haben, wenn du krank bist, dann ist es eine Zeit, dass du sündig bist, automatisch, oder nicht an Gott glaubst. Oder umgekehrt, jemand, der nur genug an Gott glaubt, ist immer gesund. Das finden wir in der Bibel nirgends. Sondern wir finden im Alten, wie im Neuen Testament, die vorbildlichsten Menschen, die krank werden und manchmal sogar krank bleiben. Also hier, es gibt dann aber auch Heilungen. Beispielsweise sehen wir das mal bei Elia, Elisa, wunderbare Heilungen schon im Alten Testament. Und natürlich im Neuen auch. Und bei den Jüngern in der Apostelgeschichte auch. Also immer wieder greift Gott ein, aber er greift nicht immer ein und nicht in jedem Fall, sondern meistens an einigen Stellen, an denen er sich in besonderer Weise beglaubigen will. Die größte Zahl von Heilungen finden wir eindeutig bei der Ankunft Jesu. Warum? Nun, das lesen wir ja. Die Jünger des Johannes fragen Jesus dann ja, bist du der Messias? Und die Antwort Jesu ist, ja, schaut euch um, seht doch. Lahme werden gehen, Blinde werden sehen, den Armen wird das Evangelium verkündigt. Das heißt, das war ja im Alten Testament vorhergesagt, damit sich nicht irgendjemand als Scharlatan für Messias ausgeben konnte, sondern hier war das Zeichen, aha, das ist er. Aber das brauchte man vorher nicht in der Intensität und nachher auch nicht, denn das war ja nur eine Beglaubigung Jesu. Wenn ständig alle Leute nur alle heilen, ja, was ist das Besondere an Jesus? Wo wäre dann die Beglaubigung von einer Messias, seinem Messiasamt, wäre nicht da. Dann sehen wir verschiedene Ursachen, die in der Bibel erwähnt werden. Auch wenn wir krank sind, und ich habe euch ja erzählt, oder habe es nicht erzählt, habe ich glaube ich erzählt, nicht, dass ich vor 5 Jahren längere Zeit im Krankenhaus war, weil ich Krebs gehabt habe und jetzt immer noch wieder Nachuntersuchung bin. Und da war natürlich besonders an solch einem einschneidenden Erlebnis für mich die Frage, wie gehe ich mit Krankheit um? Und das ist für uns ja auch immer wieder die Frage unserer heutigen Zeit. Und in der Bibel werden verschiedene Ursachen für Krankheit genannt. Die meisten Mediziner, zumindest an der Universität, die lernen, Krankheit normalerweise, dass da ist irgendwelche Chemie nicht in Ordnung. Also der Mensch ist eine Maschine und so wie jede Maschine, die muss man halt schmieren und fetten und ölen und so. Und so muss man das bei Menschen auch tun, nicht? Ihr müsst das mal sehen, wenn so Ärzte operieren, nicht, die machen das genauso wie ein Handwerker. Da kommt dann die Säge und der Bohrer und es ist alles genauso wie beim Handwerker. Nur halt ein bisschen sauberer, ich hoffe nicht, ja gut, meine Handwerker sind ja auch sauber manchmal, nicht? Also, aber jedenfalls ist das genau so. Und wenn im Körper sonst was nicht stimmt, ein paar Chemikalien reinschütten in den Körper und dann läuft das alles wieder. Das ist die Idee. Naja, vor so 20 Jahren fing man langsam an, sich zu überlegen, hat man gemerkt, ja, das funktioniert ja doch nicht ganz so. Da gibt es auch noch seelische Zusammenhänge. Und jetzt wird seit einigen Jahren lernt man dann auch so Psychosomatik, ne? Kennt ihr vielleicht. Und dass man eben die Psyche, die Seele auch noch Auswirkungen hat auf den Körper, das weiß die Bibel ja schon lange. Nicht? Da lesen wir, ja, wenn du weg von mir bist, dann verschmachten mir die Gebeine im Leib. So ein Psalm zum Beispiel, David sagt das. Nicht? Das heißt, wenn ich seelische Probleme habe, dann geht es mir auch körperlich schlecht. Also diesen Zusammenhang gibt es in der Bibel schon lange, das ist ja ganz klar. Denn wir wissen, in der Bibel wird der Mensch als Körper, Seele und Geist vorgestellt. Und jetzt kann eine Ursache körperlichen Ursprungs haben. Meinetwegen einfach, er schubst mich jemand und ich falle und mir brechen mir ein Bein. Rein körperliche Ursache erstmal. Aber es gibt dann noch mehrere tiefe Ursachen. Zum Beispiel gibt es die Ursache von Sünde. Sünde gibt es jetzt individuelle Sünde, das heißt, ich versündige mich. Und das dürfen wir nicht aus dem Kopf fallen lassen. Denken wir beispielsweise an 1. Korinther Kapitel 11, Einleitungsworte zum Abendmahl. Da steht nämlich ganz am Ende ja etwas ganz Erschütterndes von uns. Da steht nämlich, manche sind krank geworden und andere sind entschlafen, weil sie das Mahl des Herrn nicht unterschieden haben. Also das heißt, die haben hier irgendeine Sünde getan, nicht im Sinne Gottes, sind krank geworden und einige sind sogar gestorben. Oder denken wir an Ananias und Sapphira, den Heiligen Geist betrogen, belogen und jetzt ganz radikale Krankheit, was weiß ich, Herzinfarkt, Hirnschlag, irgendwie so etwas und zack, sie fallen tot um. Und wie gesagt, bei den Abendmahlsleuten, das war ein bisschen länger, das war also erstmal eine Krankheit und dann gestorben. Wir sehen das auch an anderen Stellen, Sünde kann Krankheit verursachen. Und jetzt ist die Frage, ja wie gehen wir denn dann mit dieser Krankheit um? Diese Krankheit kann nur behoben werden, wenn Sünde bekannt wird und vergeben wird. Sonst kann es sein, dass du zum Arzt läufst und der gibt dir irgendwelche Pillen, weil er denkt, Krankheit kann durch, was weiß ich, Magnesium oder sonst was beseitigt werden. Ja, steht irgendwo in der Bibel, dass man Krankheit durch Aspirin beseitigen kann? Nö, ich meine, sehr klar, das ist eine rhetorische Frage. Sondern Krankheit ist, wenn Krankheit durch Sünde verursacht ist, dann kann sie nur durch Sündenvergebung wieder geheilt werden. Vielleicht war das auch bei diesem Mann der Fall, dass dort Sünde im Spiel war und deshalb Jesus zuerst die Sünde vergibt, besonders. Also es gibt das, die Pharisäer sagten, das ist immer der Fall. Jesus sagt nicht immer, aber es gibt Fälle, wo Gott erstens, wenn wir individuelle Sünde haben, uns korrigieren will, das heißt zurückführen will, erkennen, dass du da sündigst, damit du in Kontakt zu mir kommst. Das ist das Positive, Jesus will uns aufmerksam machen, damit wir die Sünde ausräumen aus dem Leben. Oder manchmal kann es auch eine Art Strafe sein. Strafe, pädagogische Art, jetzt hast du das getan, da muss eine Strafe drauf folgen. Das ist eine Ursache. Es gibt auch, ich möchte das einmal strukturelle Sünde nennen, das heißt, wir leben einfach in einer sündigen Welt. Das ist das, was wir in dem Schöpfungsbericht oder im Sündenfall sehen. Seit dem Sündenfall gibt es Leiden und Krankheit auf der Erde und diese Leiden und Krankheit, die nicht direkt von meiner Sünde abhängen, aber von der sündigen Welt, in der ich lebe, die wird da sein, bis wir einmal im Paradies bei Gott sind. Und da lesen wir in der Offenbarung, dann wird kein Geschrei und keine Krankheit und kein Leid mehr da sein, dann wird Gott alle Tränen abwischen, dann ist das vorbei. Und solche strukturellen Sünde sind zum Beispiel, oder Krankheiten sind zum Beispiel meine Brille, nicht? Also ich habe nicht irgendwas besonders gesündigt, hat Gott mir auch nie gezeigt, sondern das ist einfach vererbt, nicht? Wisst ihr, ja, also Sünde kann man ja auch nicht vererben, sondern die macht ja jeder selbst. Erbsünde meint ja nur, dass wir schon in der Sünde geboren sind. Ja, woher liegt das? Irgendwann mal in der ganzen Schöpfungsgeschichte, da hat Gott eben mal die Menschen perfekt geschaffen, Adam hatte keine Brille, nicht? Und dann irgendwann mal gab es eine genetische Veränderung und diese genetische Veränderung war, weil der Genpool immer mehr verfällt. Warum verfällt der? Weil Gott nicht mehr seine schützende Hand darüber hält, weil wir in einer sündigen Welt leben. Und irgendwann sind da mal die Gene so gekommen, dass man nicht mehr so gut sehen kann und das wurde dann noch schlechter, bis es irgendwann mal bei mir angekommen ist und deshalb kann ich nicht so gut sehen. Also das ist auch strukturelle Sünde, weil wir in einer sündigen Welt leben, können das Auswirkungen sein. Wir finden auch, das ist zum Beispiel der Fall, wo die Jünger ja Jesus fragen, hat er gesündigt oder seine Eltern, da sagt Jesus nicht er und seine Eltern, sondern damit Gott sich verherrlicht. Das heißt, der war nur krank, nicht aus seiner Sünde, nicht strukturelle Sünde, sondern weil Gott schon wusste, jetzt wird Jesus dem begegnen und jetzt soll Gott sich verherrlichen, dass er gesund wird. So. Oder wir lesen im Neuen Testament, dass eben Leiden oder Ausharren Geduld bewirkt. Gott will bei uns Gaben des Geistes bewirken und gibt uns eine Krankheit, damit wir diese Gaben des Geistes entwickeln können. Denn wie lernst du Geduld? Indem sie auf die Probe gestellt wird. Klar, und manchmal wird sie auf die Probe gestellt durch Krankheit. Manchmal kann es auch so sein, dass wir dadurch anderen Menschen helfen können, indem wir in Krankheit sind und andere Menschen auch in Krankheit sind. Manches Mal kann es so sein, dass Gott uns bewahren will vor Sünde. Das ist das Beispiel Paulus, nicht? Paulus, der bittet, dass seine Krankheit von ihm genommen wird, dreimal. Und dann sagt er, also gut, mir ist klar, dass Gott will das. Warum? Damit ich mich nicht überhebe, damit ich nicht überheblich werde. Denn er wusste, er ist ziemlich stolz und ja, er würde hier jetzt mal so richtig einen drauf machen vielleicht, merkt er dabei, deshalb gibt Gott ihm, damit er ein bisschen demütig ist. Nicht? Also sobald er sagen will, hier bin ich, Paulus, oh, tut es ihm weh und dann also merkt er, nein, ganz so überheblich darf ich nicht sein. Was für eine Krankheit ist, da rätselt man ja ein bisschen, aber scheinbar, Paulus erkennt durch den Willen Gottes, das ist eine pädagogische Krankheit. Also eine, und da, die soll er auch nicht beseitigen. Denn dann nimmt er ja das Positive, was Gott ihm gibt, weg. Und jetzt merken wir schon, die Idee, dass Krankheit immer weggehen muss, das ist hier irreal, weil Krankheit hat ja manchmal einen guten Zweck, auch wenn wir es nicht unbedingt erkennen. Erstmal, da müssen wir auf die Suche gehen danach. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit Krankheit um? Wir finden auch in der Bibel durchaus Ärzte, die genannt werden. Einer von denen ist Lukas. Die werden positiv erwähnt, auch im Alten Testament. Ich werde euch das jetzt nicht alles vorlesen, aber da werden Medikamente genannt. Das sind natürlich Feigenpflaster und solche Sachen, oder die gegen Schwüre sind und Verbinden von Beinen. Denken wir auch an den barmherzigen Samariter, nicht? Der ist ja auch medizinisch versiert. Denn was macht er bei den Wunden des Mannes? Die erstmal wäscht er sie mit Wein aus. Warum? Weil im Wein Alkohol ist und Alkohol desinfiziert. Das wusste man damals auch schon. Und nachher macht er Öl darauf. Warum das? Öl ist eine Salbe. Die meisten Salben heute sind auch zum größten Teil aus Öl. Die macht er drauf, damit die Wunde verschlossen wird. Also der kannte sich medizinisch auch aus. Das war kein Zufall. Das war ganz gezieltes medizinisches Wissen der damaligen Zeit und wird hier als vorbildliche Versorgung von Jesus erwähnt. Also medizinische Versorgung ist legitim, finden wir in der Bibel genannt, sogar die Aufforderung dazu. Nur das Problem, was wir manchmal sehen, da stand hier von einem König des Alten Testaments, der ging zu den Ärzten und nicht zu Gott. Wo war das Problem? Gott wollte ihn auf eine Sünde hinweisen und deshalb war die Krankheit und deshalb sollte er zu Gott kommen, weil da die Sünde war. Die Ärzte sind nicht schlecht, nur er hat eben nicht darauf geachtet, dass das ein anderer Zusammenhang war. Was wollen wir sonst noch tun? Gott darum bitten. Also zum Arzt gehen, okay, aber in erster Linie Gott darum bitten. Und dann gibt es solche Sachen wie Fürbitte, andere für uns beten zu lassen. Es gibt auch solche Sachen wie im Jakobus Kapitel 5, dass wir eben einander die Sünden bekennen. Da steht da nämlich auch in dem Zusammenhang, wenn Sünde die Ursache von Krankheit ist, Sünde bekennen. Und dann die Ältesten der Gemeinde rufen, dass sie den Kranken salben und über ihn beten. Das ist auch so eine Methode. Also wir finden, es gibt auch in der Bibel zusätzliche Methoden, die geistliche Methoden sind, die damit umzugehen lernen. Das ist der Hintergrund jetzt bei der Heilung, die wir auch von Jesus sehen an dieser Stelle. Nun, dann sind wir in Vers 24. Also der Menschensohn hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das wird ja jetzt sozusagen bewiesen. Jesus hat die Vollmacht. Das lesen wir zum Beispiel auch in Kapitel 7, Vers 48. Da lesen wir nämlich, und er sprach zu ihr, das heißt zur Sünderin, die zu ihm kommt, ihm die Füße salbt, dir sind deine Sünden vergeben. Also hier nochmal, Jesus hat die Möglichkeit, Sünden zu vergeben. Und danach wieder die Frage der Pharisäer, die mit da sind. Da fingen die an, die mit ihm zu Tisch saßen und sprachen zu sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Nicht? Also hier deutlich, diese Frage zieht sich weiter durch. Jesus zeigt auch später seine Macht, um Sünden zu vergeben. Und im weiteren Verlauf des Neuen Testaments wird uns das hier sowieso häufiger vor Augen geführt. Paulus, der erwähnt das ja ganz deutlich, fast jedem seiner Briefe, weil das ist der Inhalt, auf den es ankommt. Christ zu werden, bedeutet nicht Mitglied einer Organisation zu werden. Sündenvergebung bekomme ich nicht durch die Sakramente irgendwelcher Organisation. Also, dass ich irgendwas an mir vollziehen lasse und dann meine Sünden mir vergeben sind. Hier ist ganz eindeutig, der Einzige, der Sünden vergeben kann, ist Gott. Das wissen die Pharisäer auch. Und das, was wir hier merken, und das lernen wir ja zu Recht auch in der Kirche, es gibt die Dreieinheit, Jesus ist Gott und nur deshalb kann er Sünden vergeben. Das kann kein Mensch, keine Kirche, niemand. Und wie bekomme ich Sündenvergebung? Indem ich mir möglichst stark einbilde, dass Gott mir hilft? Nein. Indem ich darauf vertraue, einfach meine Niederlage eingestehe, eine Bankrotterklärung vor Jesus ausstelle und sage, ich schaffe es nicht, ich kann es allein nicht, ich bleibe da drin, ich komme nicht heraus. Und dann im Gebet mich Gott zuwende und ihm sage, Gott, oder auch zu Jesus, Jesus ist ja Gott, Jesus, vergib du mir meine Schuld, du bist dafür gestorben. Das ist ja auch klar. Jede schlechte Tat muss eine Strafe nach sich ziehen. Das ist nicht nur bei Gott so, das ist ja im weltlichen Gericht genauso. Also wenn du irgendwas getan hast, dann kommt eine Sanktion nachher. Also Martin, du bist zu schnell gefahren, du bist hier zur Bibelschule schnell gefahren und bling, da blinkt es mal auf der Straße, Ostwestfalenstraße, und irgendwann bekommst du einen netten Brief mit einem Foto dabei und dann steht da drin, du bist zu schnell gefahren, so und so viel Euro Strafe bezahlen. Das ist bei uns in der Welt so, das ist bei Gott so. Sünde, Übertretung der Gebote Gottes zieht Strafe nach sich. Aber jetzt ist die Frage, wer kann diese Strafe bezahlen? Gott sagt nämlich, die Mindeststrafe ist Todesstrafe. Ja, jetzt können wir die bezahlen, aber dann haben wir sie bezahlt und dann ist ja niemand mehr da, der da noch das vergeben bekommt. Nicht? Das ist auch das, was die Bibel sagt. Ewiger Tod, das wäre Strafe. Aber es gibt die Möglichkeit, dass Gott selbst sich opfert, weil Gott ist ja viel mehr, als wir es sind. Gott ist unendlich. Gott ist ja alles, alles auf Gott aufgebaut. Und hier sagt Gott selbst, er ist bereit, ein viel größeres Opfer zu bringen, als wir mit unserem Leben bringen können, denn wir sind ja sowieso Gottes Eigentum. Er hat uns geschaffen, gemacht, er besitzt uns, er verfügt über uns, wenn er will. Und da, wenn ich darauf vertraue, also wenn ich sage, dieses Opfer, diese Strafe, die gemacht ist, die gilt auch für mich. Wenn ich sage, Jesus, du hast meine Sünden, du bist dafür gestorben. Und Gott, schau nicht mich an, sondern schau Jesus an, der ist dafür gestorben, stellvertretend, dann bin ich Christ geworden. Dann werde ich Christ. Nicht durch irgendwelche Zeremonien, es kommt auch nicht auf die Formulierung der Gebete an, sondern hier handelt es sich um einen juristischen Zusammenhang, könnten wir sagen. So wie bei den Polizisten. Jesus steht neben uns, meine Taschen sind leer, ich kann nichts bezahlen, werde angehalten und Jesus sitzt neben mir auf dem Fahrersitz und sagt, hier, mein Portemonnaie, er hat ein gefülltes Portemonnaie, er ist ja Gott, nicht? Und dann bezahlt er, der Polizist ist zufrieden. Dem ist egal, wer da bezahlt hat, wenn du ihm das Geld überreicht hast, auch wenn es nicht dein eigenes ist, okay. Ich meine, das heißt nicht, dass du stehlen sollst, aber hier ist es ja übergeben. Das ist das, was Jesus hier vermittelt, Sündenvergebung. Und dann nimmt er sein Bett und geht. Hier macht Jesus ein zusätzliches Wunder, nämlich der ist nicht nur gesund. Das heißt ja normalerweise, wenn jemand lahm ist, der würde mal so ein bisschen die Beine langsam bewegen, dann merkt man schon, der ist gesund. So würde das ein Arzt heute machen. Aber wenn ihr mal ein Bein gebrochen habt oder so, der Rainer hier, nicht? Der hat ja mit dem Bein hier so, du hast eine Operation gehabt und dann hast du mir auch gesagt, nachher erstmal die Muskeln sind alle weg, du kannst gar nicht so gut laufen. So wäre das bei dem auch. Problem der Lahmheit beseitigt, aber die Muskeln sind nicht aufgebaut. Jesus hat das gewusst und gleichzeitig vollkommenen Muskelaufbau gemacht. Der konnte sofort laufen und springen und sogar noch sein Bett nehmen, nicht? Mittragen. Das heißt, das ist ein doppelt und dreifaches Wunder eigentlich. Nicht nur das Lahm ist beseitigt, sondern auch alle Begleiterscheinungen dieses Lahmseins sind dabei beseitigt. Und die Reaktion der Menschen darauf zum Abschluss, sie entsetzten sich, sie priesen Gott und sie wurden von Furcht erfüllt. Drei verschiedene Sachen, das drückt alles ein vollkommenes Betroffensein aus. Sie merken, hier ist die Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen mal erlebt habt, dann ist das nicht nur intellektuell, dass du merkst, also ja, Gott ist da oder nicht da und so steht das in der Bibel, sondern direkt davon betroffen sein. Manchmal finden wir das in der Bibel, dass Menschen so etwas erleben, dass sie unmittelbar wissen, ohne lange nachdenken zu müssen, hier ist Gott gegenwärtig und
sie denken das und sie fühlen das und sie erleben das in ihrem Leben. Und das ist das, was wir hier sehen. Sie haben seltsame Dinge gesehen. Warum? Sie haben ja vorher schon erlebt, dass Jesus heilen kann, dass Jesus Dämonen austreiben kann. Jetzt ist aber noch seltsamer, sie sind erstaunt, Jesus kann sogar Sünden vergeben. Also hier auch diese Herausforderung, die dazukommt. Und dann die Gott zu preisen, auch das sollten wir tun, wenn Gott auf unsere Gebete antwortet, Gott zu preisen, nach der Herausforderung der Psalm, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist das, was sie auch tun. Sie wissen das aus dem Alten Testament, wenn Gott eingreift, gehört auch der Preis und der Lob und der Dank Gott und nicht mir selbst. Ja, wir haben uns jetzt beschäftigt damit, dass Jesus als Menschensohn kommt, dass er sich mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auseinandersetzt. Wir haben die Warnung gesehen, zu sehr selbst pharisäisch zu werden, Gesetze aufzustellen. Wir haben auch gesehen, dass Jesus sich hier wieder Zeit nimmt, wenn Menschen zu ihm kommen in großer Not. Wir haben gesehen, dass Sündenvergebung nur durch Jesus Christus möglich ist. Wir haben den Zusammenhang von Krankheit und Sünde, individueller und allgemeiner Sünde gesehen. Wir haben gesehen, was die Bibel uns zeigt, wie wir gesund werden können, welchen Weg wir dabei gehen können. Und am Ende sind wir hier herausgefordert, wenn wir so etwas mit Gott erleben, die Gegenwart Gottes erleben, ihm dann auch die Ehre zu geben, ihm den Dank abzustatten. Und an dieser Stelle will ich mit euch beten.